zu kommen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Du kannst wirklich das, das Lied von Herzen singen und sagen, ah, ich komme so richtig zur Ruhe. In der Gemeinde sitzt der Mann in der Ecke. Sein Mund ist trocken und die Hände sind feucht und er wagt sich kaum zu bewegen. Er fühlt sich total fehl am Platz und erlebt die Ruhe nicht. Er möchte Jesus nachfolgen, aber er hat etwas da in der letzten Nacht, wo er alle seine Ideale verraten hat. Jeder verletzt, den er lieb hatte. Eine Nacht, wo er geschworen hat, er würde es nie machen und doch hat er es nicht sein lassen. Und jetzt am Sonntag sitzt er hier, steht vor sich her, er hat kein Wort. Er denkt nur und denkt, was wäre, wenn die Leute wüssten, was sie da hätten. Wie würden sie reagieren? Ich habe gesagt, ich würde niemals, aber jetzt habe ich es da. Verängstigt, schuldig, allein, verzweifelt. Vielleicht kannst du dich hineinversetzen in die Situation von dem Mann. Verzweiflung. Er weiss nicht aus noch ein mit seinem Leben. Und das kann viele Ursachen haben. Vielleicht, weil wir selber etwas da haben, wo wir sagen müssen, hey, das war nicht in Ordnung. Wir haben vielleicht gestohlen. Vielleicht haben wir jemanden geschlagen. Vielleicht haben wir jemanden mit Wort geschlagen. Jemanden beleidigt. Vielleicht der Ehepartner betrogen. Vielleicht haben wir eure Schuhe etwas gemacht, das nicht in Ordnung ist. Und wir wissen nicht aus noch ein. Die Geschichte von David zeigt uns heute Morgen einen Mann, der in einer verzweifelten Situation ist. Er hat wirklich weder aus noch ein gewusst. Und den Text, den wir miteinander anschauen wollen, ich hatte unglaublich Mühe in der Vorbereitung. Ich dachte, das ist, glaube ich, einer von diesen Texten, die man sonst nie predigen darüber. Das ist, glaube ich, nicht einer zum Predigen. Und gleich in der Vorbereitung plötzlich zu entdecken, der Text hat, glaube ich, uns etwas zu sagen. Aber manchmal muss man vielleicht ein bisschen Zeit haben. Ich hoffe, dass ich euch in einer halben Stunde auch die Gedanken mitgeben kann. Sonst könnt ihr es noch nachlesen. Ich glaube, er hat eine unglaubliche Fülle drin. Und wir wollen etwas von dem mitnehmen. Der David, stellen wir ihn mal hierher oder kleben ihn. Ein Mann, der verzweifelt war. Seine Situation war die, er hat ja schon lange gewusst, dass der Saul ein Problem hat mit ihm. 6 Anschläge hat er schon irgendwie überlebt. Und er hat nicht gewusst, wie geht es mit meinem Leben weiter. Und wir lesen im 1. Samuel 20, wie ihm der Jonathan noch einmal die Botschaft bringt und sagt, geh nicht mehr zurück zu meinem Vater. Wenn der dich noch mal sieht, dann macht den Kopf kürzer. Und da hat der David so viel eingesetzt. Hat dem Saul auf der Harfe gespielt. Hat dem Saul seine Armee geführt und tausende Schlachten, also nicht tausende, aber einige Schlachten gewonnen. Und er war der, der tausende hat umgebracht. Wo Siegen hat er vorgetragen. Und statt dass er hochgejubelt wird, ist er eigentlich der Staatsfeind Nummer 1 im Land. Er soll der sein, der umgebracht wird. Er ist verzweifelt, er weiß nicht mehr, wo er her soll. Was soll er machen? Wenn er so auf sein Leben zurückblickt, vor 2-3 Jahren hat er noch Schaf gehütet, ein bisschen auf seiner Harfe gespielt, dann war das Leben noch einfach gewesen. Und jetzt ist er in einer Situation, wo er Angst hat, das Leben zu verlieren. Angst vor einem Anschlag. Immer auf der Hut, dass noch jemand verraten könnte. Und das ist spannend, in dieser Situation flüchtet sich der David auf einen Berg. Wir lesen das im 1. Samuel 21, Vers 1 und 2. Und David machte sich auf und ging seines Weges. Jonathan ging aber in die Stadt. Und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. Es ist interessant, es war eine Stadt, die wahrscheinlich 1,5 Kilometer von Jerusalem weg war. Nachdem das Silo zerstört wurde, geht man davon aus, dass auf Nob, auf diesem Hügel, die Stiftshütte und die Bundeslade aufgestellt waren. Und so war Nob dann zumal das zentrale Heiligtum von Israel. Wir reden hier von einer Priesterstadt. Wir lesen gerade im Kapitel 22 nachher, es sind 85 Priester, die dort dienen haben. Und namentlich wird uns hier der Abimelech genannt. Und genau in die Stadt geht der David, in der Hoffnung, hier in seiner Verzweiflung in Ruhe zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auch zuerst immer in die Gemeinde rennen oder in die Kirche rennen mit unserer Verzweiflung. Aber irgendwo suchen wir Hilfe. Und für mich ist der David hier ein erstes Mal nicht so ein glänzendes Beispiel. Gerade in dem, wie er gerade in der Verzweiflung handelt. Und wenn Verzweifelte Hilfe suchen, dann machen sie manchmal Sachen, die nicht wirklich so schlau sind. Und das Erste, was wir uns hier im Text erleben, ist, sie machen einen Griff zur Lüge. Wir lesen mal Vers 2. Und als David nach Nob kam zum Priester Abimelech, entsetzte sich Abimelech, als er David entgegenging und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann bei dir? Und der David antwortet, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe. Und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich auch meine Leute an den und den Ort beschieden. Was macht der David hier? Jetzt haben wir doch vorhin gemerkt, er ist Staatsfeind Nummer 1 und hier gibt er sich als Geheimagent vom König aus. Der Mann ist verzweifelt und hat Angst um sein Leben. Und sagt, wenn ich dem sage, der König will mich umbringen, wie geht er damit mit mir um? Also sage ich, gescheiter, ich bin im Geheimauftrag da, keine Fragen stellen, top secret, bin einfach ruhig und mach das, was ich dir sage. Schließlich bin ich im Geheimauftrag vom König unterwegs. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht manchmal schon in unseren Situationen so ist, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht mehr ein- und auswissen. Vielleicht hast du gerade als Kind oder als Jugendlicher in der Schule wirklich eine schlechte Note geschrieben. Was machst du mit dieser Note? Kommt ein bisschen auf den Typ Mensch drauf ab, der sagt, okay, easy, das nächste Mal machen wir es besser. Ein anderer weiss vielleicht, wenn ich mit dieser Note zum Chef gehe, vielleicht zum Lehrlingschef oder zu den Eltern, dann werde ich den Kopf kürzer sein. Er muss zumindest gefühlt den Kopf kürzer. Und dann kommst du und sagst, ja, weisst, der Lehrer hat völlig etwas anderes gefragt, als ich gelehrt habe. Oder der neben mir, den ich abgeschrieben habe, der hat es auch nicht so gut gemacht. Was auch immer. Unser Kind oder Jugendliche sind noch näher dran. Kennst du das nicht? Oder? Da bist du verzweifelt und denkst, wie komme ich aus dieser Sache wieder raus? Und wir machen es nicht besser als der David. Wir versuchen es irgendwo zu rechtfertigen. Oder ich weiss nicht, ist dir schon mal eine Vase in den Boden gefallen? Dann bist du froh, wenn du eine Katze im Haus hast, oder? Dann kannst du sagen, die Katze ist gerade durchgerannt. Und wir versuchen es irgendwo besser herzustellen, als das eigentlich ist. Oder wir stehen auf der Straße, sind vielleicht gemobbt worden, oder wir gehen in ein neues Einstellungsgespräch und dort sagen wir nicht genau, wieso wir jetzt gegangen sind, am anderen Ort. Das ist nicht so ruhmreich. Also versuchen wir auch irgendwo etwas vorzutäuschen. Und so ist es David gegangen, alles andere als wahr. Und ich muss sagen, ist das nicht manchmal schon unsere Gefahr, gerade in Verzweiflung, wenn wir irgendwo das Gefühl haben, dass wir zu den Leuten greifen. Und der David geht noch weiter in dem, dass er um Nahrung bittet und sagt, hey, du musst schauen, dass sie irgendwo auf die Beine kommen. Und auch der trägt eine Lüge an die andere. Er fragt ihn nachher, hast du nun etwas bei der Hand, etwa 5 Brote oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in meine Hand. Er sagt, hey, ich habe Hunger. Ich brauche zu essen. Ich bin kein Agent vom König, denk dran. Und in dieser Situation kommt der Ahimelech in eine schwierige Situation. Er hat nichts zu essen. Also mal, er hat etwas. Er hat sogenannte Schaubrot, 12 an der Zahl. Aber er weiss, die sind heilig. Und wenn die jemand darf essen, dann immer, wenn sie eine Woche ausgestellt waren, sie sind gewechselt worden und dann sind sie vor allem den Priester vorenthalten gewesen. Und er ringt mit sich und sagt, wie komme ich aus dieser Sache raus? Ich möchte dem Geheimagent helfen. Aber wie schaffe ich das? Und er stellt ihm nachher die Frage und sagt, ja, wenn die Brot willst essen, wie sind deine Männer rein? Also haben sie sich schon lange enthalten, den Frauen, und ist nichts Böses passiert? Ich habe mich dann gefragt, ob es etwas Böses ist, wenn man sich den Frauen nicht enthält. Das ist eine schwierige Frage. Und der David sagt, kein Problem. Wir sind ja in einem Geheimauftrag unterwegs. Und in dieser Situation, wir sind rein, also macht er keine Sorgen. Und man fragt sich wirklich, was macht der David hier? Eine Lüge nach der anderen, um nicht aufzufliegen, um zu Nahrung zu kommen. Und der Priester gibt ihm von diesem Brot. Und ich weiss nicht, wie es ihm gegangen ist, dem Priester. Ich weiss nicht, wo wir in der Gefahr stehen. Wirklich, manchmal alles zu nutzen, was wir können, um irgendwo vielleicht besser darzustellen, als es wirklich ist. Unsere Situation zu verbessern, die Lage irgendwo noch zu retten. Christen lügen ja nicht. Aber wir sagen nicht immer ganz alles, was wir wissen. Und auch das ist Lüge. Interessant ist, was die Lüge für Folgen hatte. Und ich behaupte, jede Lüge hat irgendwelche Folgen. Vielleicht nicht so gravierend wie hier in unserem Text. Es ist nämlich dann, zu der Zeit, wo der David im Tempel war, war ein Mann vom König Saul im Tempel, ein Edomiter. Und der hat nachher, wie wir im 1. Samuel 22, die auch die Bibel aufgeschlagen haben, Vers 9, dort sehen wir, wie der Doeg, der Edomiter, dem König Saul sagt, weisst du was, ich war der gewesen. Und der Priester Ahimelech, der hat der David quasi bevorzugt, er hat ihm gegeben, was er wollte, er hat ihn versteckt. Und ich weiss nicht, wie der Priester hat gehandelt, wenn er echt gewesen wäre, der David. Ich glaube, er hat ihm geholfen. Aber er hat es vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit gemacht. Und so hat er ja keinen Grund gehabt, zu verstecken. Aber so hat er müssen sagen, es ist alles in Ordnung. Er hat sie auch in der Öffentlichkeit gemacht, ist gesehen worden. Und nachher im 1. Samuel 22, Vers 22, nein, Vers 16 bis 19, sagt nachher der Saul, weil die zum David haben gehalten, sollen sie umgebracht werden. Und an diesem Tag sind 85 Priester umgebracht worden wegen der Lüge von David. Unglaublich. Ich nehme nicht an, dass unsere Lügen solche Auswirkungen haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, gerade in der Verzweiflung in selber zu merken, hey, Lügen ist nicht das richtige Mittel. Ich weiss nicht, wer ist heute Morgen schon Bus gefahren? Habt ihr den Spruch gelesen, der gestanden heute auf dem Display? Ja, denke, passt super zum heutigen Thema. Dort steht, eine schmerzliche Wahrheit ist besser als die Lüge. Und ich denke, okay. Merci, Herr. Bestätigung für die Predigt. Und was die wissen, weiss die Bibel schon lange. Sagt Gott schon lange, bis lieber wahr, bis echt. Und wenn die Wahrheit vielleicht schmerzt, das ist besser, als wenn du lügst. selbst wenn du in der grössten Verzweiflung inne bist. Der Paulus sagt so im Epheser, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ich glaube, wir dürfen Lügen nicht zu leicht nehmen. Auch in verzweifelten Situationen. Und wir lesen im Psalm, wenn ich in Versuchung komme, unehrlich zu sein, dann tritt mir in den Weg. Steh mir gnädig bei und gib mir klare Anweisungen. Ich glaube, es ist ein Gebet, das wir dürfen und sollen immer wieder aufnehmen. Der David hat schmerzlich bereut, was er hat da. Wir lesen im 1. Samuel 22, Vers 22, wo einer ist geflüchtet. Dort lesen wir, ich wusste es schon an dem Tag, als der Edomiter Doeg dort war, dass er Saul verraten werde. Ich bin schuldig am Leben aller aus deines Vaters Hause. Er hat sich durch die Lüge gerettet, aber andere ins Unglück gestürzt. Und er hat schmerzlich bekennt, dass er schuldig geworden ist. Viel später hat er nachher das in die Ordnung getan. Aber ich merke, Verzweiflung ist nicht nur eine Gefahr, dass wir zu Lügen greifen, sondern auch der Griff zu menschlichen Waffen. Das ist das, was der David in seiner Verzweiflung als Zweites macht. Und David sprach zu Abimelech, ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffe nicht mit mir genommen. Und hier schon wieder eine Lüge, denn die Sache des Königs war eilig. Vor kurzem ist der Kerl noch vor dem Goliath gestanden und hat gesagt, weisst du was, du? Ich komme im Namen von Gott, du kannst kommen mit was du willst. Und jetzt plötzlich in der Verzweiflung greift er nach allem, was er überkommt. Greift nach menschlichen Mitteln und sagt, ich brauche eine Waffe, ich muss mich irgendwie verteidigen. Ist irgendwo nichts von dem, der sagt, ich will allein auf Gott vertrauen. Und der Priester hat nachher geredet, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichgrund erschlagen hast, das ist hier in einen Mantel gewickelt, hinter dem Ephod. Willst du das, so nimm es. Dann ist kein anderes hier als dies. Er hat sich eine menschliche Waffe, sie war eingewickelt, genau. Wir schlagen natürlich nicht mit solchen Waffen um uns. Aber ich merke gerade, in der verzweifelten Situation macht man zuerst alles andere, als mal Gott fragen, was kann ich jetzt tun? Was ist dein Weg? Vielleicht nicht immer. Aber ich merke es in meinen Situationen, wo ich manchmal das Gefühl habe, oh, sagen, was können wir machen? Überlegen, gut nachdenken. Nicht, dass unser Nachdenken falsch wäre. Nicht, dass auch menschliche Möglichkeiten falsch wären. Aber Gott mit einzubeziehen. Wie oft geht es uns, dass wir nach menschlichen Waffen greifen, in der Verzweiflung in. Und das fährt schon im Kleinen an. Sei es in Meinungsverschiedenheiten mit jemandem. Ah, wie könnte ich jetzt den umbringen? Statt dass sie sagen, Herr, ich schaffe es nicht. Aber du könntest ja auch etwas tun. Und plötzlich zu merken, hey, der andere wird einsichtig. Oder merken, ah, der hat ja vielleicht recht. Merken, wir kämpfen so viel, sei es in Worten, sei es in Taten, mit menschlichen Argumenten, mit menschlichen Möglichkeiten und sind nicht parat, zuerst auf das zu greifen, was der David eigentlich gestartet damit. Und er ist vor dem Goliath gestanden und gesagt, weisst du was, ich stehe hier als kleiner Knirps dir gegenüber. Aber ich komme mit dem lebendigen Gott. Und passiere, was will, mit dem gehe ich voran. Und hier sucht er nach menschlichen Mitteln, um sich irgendwo aus der Affäre zu ziehen. Er hat Gott aus seinem Fokus verloren. Das Resultat von der Verzweiflung. Mir ist das neu bewusst worden. Auch in meinem Leben, wo ich plötzlich merke, hoppla, wo stehe ich vielleicht in der gleichen Gefahr? Es ist nachher interessant, während der Flucht hat der David vom Schwert wieder auf die Harfen umgestellt. In dieser Zeit sind ja extrem viele Psalmen geschrieben worden. Psalmen so um die 50 herum. Und dort lesen wir Unglaubliches. Plötzlich nicht mehr das Schwert aus der Hand zu legen und zu sagen, hey, ich möchte mich wieder auf Gott besinnen. Da lesen wir im Psalm 34, der Herr, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Völlig ein anderer Ton. Ist das der gleiche Mann? Es ist der gleiche. Plötzlich während der Flucht hat er wieder, man könnte wirklich sagen, das Schwert aus der Hand gelegt und die Harfe in die Hand genommen. Wieder der Gott erkennt, der ihm hilft. Psalm 56, Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mich mir nach, täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut, wenn ich mich fürchte. Dann schlage ich mit meinen Waffen um mich. Hier steht, so hoffe ich auf dich. Es Gott abgeben. Psalm 57, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Oder der Psalm 59, auch in dieser Zeit von der Flucht geschrieben, errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Ich finde es spannend, wie der David selbst in der Lüge erkannt hat, es war falsch. Es war nicht in Ordnung. Selbst im Griff zu der menschlichen Waffe merken, ich stehe zwar in einem Kampf, aber ich möchte mit Gott den Kampf kämpfen. Ich möchte ihn nicht allein aus mir raus tun. Und wie der David hier drin einen Blickrichtungswechsel hat geschafft. Das ist für mich die eine Seite, die ich in diesem Text entdecke. Ein verzweifelter Mensch. Aber als ich den Text noch etwas näher angeschaut habe, musste ich sagen, ihr kennt auch noch andere Seiten. Nämlich der Priester Ahimelech. Für mich wie ein Sinnbild von einer Kirche. Von einem Ort, wo eigentlich Sicherheit sein soll. Wo der David der verzweifelte Mensch hergeht. Ja, nachher muss ich sagen, eigentlich stimmt es nicht. Kirche ist ja mehr als nur ein Gebäude. Kirche, das sind du und ich. Wo vielleicht mit unter uns so verzweifelte Menschen haben. Wo mit verzweifelten Menschen unterwegs ist. Ich habe mich gefragt, wie ist der Ahimelech mit dem verzweifelten David umgegangen? Interessant ist, dass wir ein Kapitel weiter im 1. Samuel 22, Vers 10 lesen, dass der Ahimelech Gott befragt hat für David. Wahrscheinlich hat er gesagt, hey, was soll ich mit dem Mann? Wie soll ich ihm begegnen? Wie soll ich ihm helfen? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, der Ahimelech ist dem Menschen mit Barmherzigkeit begegnet. Gerade im Blick auf die Gabe des Brot. Er konnte sagen, weisst du was? Da gibt es keinen Weg. Aber das ist für mich eindrücklich zu sehen, da wo Menschen verzweifelt sind und in eine Kirche kommen oder in so einen heiligen Ort, da erleben sie Barmherzigkeit. Ich habe mich nachher gefragt, ja, ist das wirklich so oder ist das einfach Zufall gewesen? Interessant ist, der Text kommt ja im Neuen Testament nochmal vor, wo Jesus die Situation beurteilt. Dann, wo nämlich seine Jünger am Sabbat haben Ehre beim Feld ausgerissen und die gegessen. Nachher kommen die Pharisäer und sagen, hey, hoppla, am Sabbat kein Weg. Schön brav daheim bleiben, Sabbat genießen, ruhig sein. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Rund 1000 Jahre nach dem Ereignis nimmt Jesus das Beispiel auf und der Text allein gibt 2-3 Predigten, bis wir alles auseinanderbeindeln oder vielleicht 2-3 Bibelstunden. Aber ich möchte euch kurz zeigen, was Jesus hier meint. Er zeigt seinen Leuten auf und sagt, hey, bei uns in der Kirche soll nicht Gesetzlichkeit herrschen, sondern Barmherzigkeit. Das geht nicht, dass wir das Gesetz auflösen wollen. Aber Jesus sagt, im Blick auf das Sabbatgesetz, im Blick auf das Gesetz mit dem Brot, es ist geschaffen worden, damit es dem Menschen dient. Damit der Mensch schnaufen kann. Und er sagt hier, der Pharisäer, der hat das Gesetz verbogen, so dass man gar nicht mehr schnaufen kann. Stellt euch mal vor, was noch mit zusätzlichen Gesetzen den Leuten am Sabbat alles ist auferlegt worden, was man nicht mehr machen darf. Da hat wahrscheinlich einer sterben daneben und dann konnte er sagen, sorry, heute ist Sonntag, ich brauche meine Ruhe, komme am Montag wieder. Das ist ein krasses Beispiel. Und Jesus hat gesagt, Leute, ihr habt nicht begriffen, ihr habt den Geist vom Gesetz, ihr habt den Kern vom Gesetz nicht verstanden. Wenn ihr es missbraucht, damit Menschen darunter leiden, dann läuft etwas schief. Am Ende des Tages in der Stiftshütte ist darum nicht die Frage, wie viele Gesetze gebrochen wurden, oder wie viel, sondern wie viele verzweifelte Davids haben Nahrung bekommen für ihre Seele und sie ausgerüstet worden für ihren Kampf. Jesus und Abimelech lehren eigentlich die Kirche, dass die Barmherzigkeit Gottes für Menschen in Not wichtiger ist als der Buchstabe des Gesetzes. Ich habe mich mal gefragt, ja, geht das auf? Kann ich das der Gemeinde am Sonntagmorgen erzählen oder habe ich nachher einen Haufen Probleme? Ich habe keine Probleme, wenn wir wirklich Gottes Herz verstehen. Das ist das, was Jesus sagt, Gottes Geist zeigt uns, was das Gesetz wirklich bedeutet und wird es nie so auslegen, dass es Menschen letztendlich plagt. Selbst Paulus sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Schon anders gebraucht worden. Ich glaube, aus diesem Grund hat auch Abimelech Barmherzigkeit gelebt und hat dem David die Schaubrot zu essen gegeben. Aber ich glaube, gerade in der Schaubrot und in der Schwert liegt noch viel mehr, wo der David, Ahimelech dem David weitergeben wollte für seine weitere Reise. Wo vielleicht ein Auftrag ist für uns als Gemeinde. Ich möchte die einfach zum Schluss noch kurz nennen. Ein Pastor, der Eugen Petersen, hat mal geschrieben, eine Gemeinde ist ein Ort, an dem ich wie David Brot und Schwert erhalte. Kraft für den Tag und Waffen für den Kampf, in dem ich stehe. Und ich dachte, ja gut, ich habe jetzt mal Schwert und Brot mitgenommen. Und ich dachte, ich verteile einfach im Ausgang ein bisschen Brot und ein bisschen Schwert. Und nachher schaut ein bisschen. Und ich habe gemerkt, hey, hier geht es um viel mehr. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Ahimelech vielleicht absichtlich dem David hat Schaubrot gegeben hat. Ich muss sagen, hey, du hast 85 Priester, du hast nur ein paar Schaubrot. Er hat doch irgendwo sonst noch ein bisschen Futter gehabt. Ich habe mir nachher Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich Schaubrot? Und Schaubrot sind eigentlich, wie es schon heisst, schauen vor Gottes Angesicht sein. Hey, sollen das Volk Israel, die 12 Stämme, darum auch 12 Brot, sollen erinnern, wir sind täglich vor Gottes Angesicht. Die Kirche soll helfen, oder den Priester, dass sie erkennen, die Verzweifelten, wir sind in Gottes Gegenwart und wir sind vor Gott angenommen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ahimelech gerade durch die Schaubrot und David wollte vielleicht indirekt die Botschaft geben, ich gebe dir dein Brot. Aber bist dir vielleicht ganz neu bewusst, du bist ein Mensch, selbst wenn du jetzt im Moment verzweifelt bist, wenn du nicht mehr ein- und ausweist, du bist ein Mensch, der vor Gottes Angesicht ist. Du stehst in seiner Gegenwart. Heute würden wir ein anderes Kreuz vor Augen malen und sagen, hey, Jesus hat gezahlt. Du bist im Bund mit Jesus. Und so sind die Brote ein Bundeszeichen gewesen, für das Volk immer wieder daran zu erinnern, ihr seid mit Gott im Bund. Er lässt euch nicht fallen. Und so ist es, glaube ich, unsere Aufgabe als Kirche, Menschen immer wieder darauf herzuweisen, hey, hier kannst du zur Ruhe kommen. Wie wir es gesungen haben, unter einem Kreuz kannst du Ruhe finden. Egal wie verzweifelt du bist, egal was du gemacht hast, egal ob du sagen musst, ich kann mich nie mehr blicken. Hier in der Gemeinde solltest du dich blicken und sagen, Leute, ich weiss es, ich habe versagt. Und wir sagen, hey, komm, wir gehen weiter. Du gehst nicht aus Gottes Hand. Ich denke, das ist ein Symbol, das eigentlich auch die 12 Schaubrote zum Ausdruck gebracht haben und das vielleicht auch Ahimelech wollte weitergeben. Und ein zweites im Schwert. Ich glaube, er wollte David helfen, dass er im Glauben, im Vertrauen auf Gott wieder erstarken kann. Es ist ja wirklich paradox. Vor kurzem ist der David vor dem Goliath gestanden und hat gesagt, du kommst zu mir mit Schwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und jetzt bekommt er genau das Schwert, wo er eigentlich im Namen Gottes ist dagegen gestanden. Auch hier entdecke ich etwas, was der Ahimelech vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst ihm das Schwert in die Hände legt und sagt, ich habe ein Schwert. Aber das Schwert war eigentlich im Tempel als Erinnerung. Als Erinnerung daran, nicht durch das Schwert, nicht durch menschliche Mittel, sondern durch Gott werden wir siegreich sein. Ich habe mir so vorgestellt, wie das Schwert in einer Vitrine wäre gestanden. Und unterdran hat gut der Vers aus Zacharia 4,6 passt, wo steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und auch hier denke ich, wie denn zumal ist es für uns als Gemeinde Auftrag, Menschen wieder neu zu sagen, hey, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, mutig voranzugehen. Der Richard hat uns heute Morgen schon aufgerufen und hat gesagt, hey, geht voran. Wir denken, ja sicher. Und nachher kostet es dann noch etwas und nachher wird es erst recht schwierig. Cornelia hat es auch schon aufgegriffen. Vertrauen wir wirklich? Sind wir bereit, Netz auszuwerfen? Sind wir bereit, auf sein Wort herzugehen? Ich merke manchmal, wie ich selber in der Verzweiflung in das Vertrauen nicht habe. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe, die wir haben, das einander immer wieder zu geben. Und das Vertrauen können wir nicht schaffen. Letztendlich ist es Gottes Geist, der uns das Vertrauen schafft. Wenn wir einander immer wieder den lebendigen Gott, wie wir ihn im Lobpreis besungen haben, vor Augen malen. Ich bin überzeugt, die Gemeinde existiert, um Verzweifelte wieder am Abimelech Barmherzigkeit zu erfahren. Wie durch das Schaubrot Gottes Gegenwart, Gottes Vergebung, Annahme und Liebe vor Augen zu führen. Und wie durch das Schwert zu zeigen, hey, nicht das Schwert ist das Wichtige, sondern das Vertrauen auf den lebendigen Gott, vielleicht auch unsere Geschichte zu erinnern, wo man schon Grosses erlebt hat. Und da möchte ich uns herausfordern. Ich weiss nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht stehst du mit zur Gemeinde. Vielleicht sagst du, oh, nein, ich bin jemand hier. Ich möchte gerne heute Morgen ein offenes Ohr haben für einen Verzweifelten. Dann lass ihn Barmherzigkeit erfahren. Lass ihn Gottes Gegenwart erkennen und hilf ihm, dass er neu Vertrauen fassen kann. Aber vielleicht bist du auch irgendwo allein. Weisst, die Lüge, menschliche Waffe ist mein Thema. Dann lass dir helfen. Vielleicht von jemandem, der dir hilft, diese Sachen abzulegen. Und neu können mit Gottes Barmherzigkeit, mit seiner Gegenwart und im Vertrauen auf ihn voranzugehen. Ich bin erstaunt, Jesus hat ja das Gleiche gemacht. Und damit komme ich zum Schluss und noch einmal zurück zu dem Mann, den ich Ihnen am Anfang erzählt habe. Dem Mann, der so verzweifelt hinter im Ecken hockt. Völlig nicht mehr ein- und ausweis. Er hockt nicht hier. Also vielleicht hockt er hier auch. Vielleicht hockt hier sogar verzweifelte Frauen. Aber der Mann war dann zumal in einer kleinen Gemeinde. Hat der Mann vorher alles verraten, hat Jesus dreimal verleugnet und hat weder aus noch eingewusst. Und Jesus kommt an dem Abend oder am nächsten Tag durch die verschlossene Tür rein. Und obwohl das der Petrus dreimal verleugnet hat, kommt er rein. Und das Erste, was er sagt, eigentlich Brot für die Seele. Friede mit euch. Wie hier der Rabbi Melech der Brot. Du bist vor Gott. Es ist alles okay. Hab keine Angst. Friede. Friede zwischen mir und dir. Und das ist das, was er so verkündet. Und das Zweite, nehmt hin den Heiligen Geist. Durch den Geist allein können wir wieder vertrauen auf Gott. Und sagen, jawohl, im Vertrauen auf Gott wieder mutig voranzugehen. Brot und Schwert. Jesus gibt auch hier dem Verzweifelten beides. Und der Petrus ist mutig aufgestanden. Ist in diesem Frieden, auf diesem Fundament vorangegangen. Und mit Gottes Geist hat er Grosses vollbracht. Und Menschen dürfen mit dem Evangelium erreichen. Mein Gebet ist, dass Verzweifelte bei uns Hilfe finden. Und dass nicht Menschen müssen sagen, ich bin mit meiner Verzweiflung allein, das darf niemand wissen. Sondern dass wir mit dem dürfen kommen. Und Kraft für den Tag und Ausrüstung fürs Weitergehen bekommen. Ich hoffe, ihr geht heute Morgen nicht mit Schwert und Brot raus, sondern mit der Gewissheit, Gott hat dich gern. Egal wie verzweifelt du bist, wenn du nicht mehr ein- und ausweist, Gott ist bei dir. Und wenn du ihm vielleicht nicht mehr kannst vertrauen, dann gang heute Morgen zu jemandem und sag, wir müssen beten miteinander. Ich muss neu das Vertrauen reinkommen. Und miteinander darum ringen. Und vielleicht brauchst du jemanden, der mit dir geht, dass das Vertrauen wieder wachsen kann. Du kannst sagen, jawohl, meine Verzweiflung, der Ries darf weichen. Weil ich darf dem lebendigen Gott wieder neu vertrauen. Wir wollen miteinander jetzt noch ein Lied singen, das eigentlich das aufnimmt. Ihr könnt schon vorkommen. Wir haben es ganz am Anfang gesungen. Zu wissen, Gott geht mit uns. Er ist wie unser Rückenwind. Er ist der, wo wir aufblicken können und der durch seinen Geist in uns Neues entfacht. Vielleicht können wir miteinander aufstehen und vielleicht auch als Bekenntnis, als Ermutigung für uns, das Lied miteinander noch singen und vielleicht dadurch auch Antwort geben oder Antwort erhalten auf das, was wir gehört haben.